Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Und mit ein bisschen viereckigen Augen begrüßen wir Sie heute zu einer neuen Ausgabe des Serienquartetts. Nach 15 Uhr werden wir wieder vier aktuelle Serien besprechen.
Erstmal schauen wir aber auf die große Leinwand. Gleich geht es bei uns um einen Film, dessen Protagonist quasi die ganze Welt auf seinen Schultern trägt. Atlas heißt dieser Film. Atlas ist ein Film, der in der kommenden Woche bei uns in den Kinos anläuft und es ist das Kinodebüt von David Navrat. Susanne, du hast ihn gesprochen.
Genau, bei dem Film Atlas geht es im Prinzip darum, es ist im Kern eine Vater-Sohn-Geschichte. Möbelpacker Walter, gespielt von Rainer Bock, arbeitet bei einem Speditionstrupp, der Zwangsräumung vollzieht. Eines Morgens soll er also eine Wohnung miträumen und ein junger Mann steht vor ihm, von dem er glaubt, dass es sein Sohn ist, den er verlassen hat, als der Sohn 4 Jahre alt war. Walter ist nun hin und her gerissen zwischen seinem Job, diese Zwangsvollstreckung zu vollziehen, und sich seinem Sohn anzunähern. Und über dieses Dilemma erfahren wir dann im Laufe des Films einiges von der Lebensgeschichte des Vaters, der eben auch im Gefängnis saß und mit sehr, sehr viel Schuld zu kämpfen hat. Er trägt stoisch diese Last auf seinen Schultern. Und der Titel Atlas ist natürlich auch ein Spiel mit der Figur des Atlas aus der griechischen Mythologie, der das Himmelsgewölbe am westlichsten Punkt der damals bekannten Welt stützte. Der ganze Film ist auch eine interessante Studie, ja, so einer Männerarbeitswelt und des Umgangs dieser Männer untereinander. David Navrat ist mit diesem Kinodebüt gleich zweimal für den Deutschen Filmpreis nominiert, der ja in 2 Wochen vergeben wird. Und zwar auch in zentralen Kategorien, nämlich für das beste Drehbuch. Und Rainer Bock ist nominiert für die beste männliche Hauptrolle. Und David Navrat, als ich ihn getroffen habe, hat sich eingangs erstmal dazu geäußert.
Ja, es ist ein großes Glück. Ich meine, überhaupt so wahrgenommen zu werden mit dem Film, es ist einfach toll. Und auch einerseits natürlich von der Branche, von Kollegen und Kolleginnen. Und natürlich erhofft man sich dadurch auch noch mehr Aufmerksamkeit, dass der Film aus seinem Schatten tritt und gesehen wird. Also wir haben uns tierisch gefreut.
Im Prinzip ist es ja eine Vater-Sohn-Geschichte. So beginnt Walter, den Rainer Bock spielt, meint bei einer Zwangsräumung seinen Sohn zu erkennen, den er seit Jahrzehnten nicht oder 20 Jahren wahrscheinlich so nicht gesehen hat. Und dann kommen aber auch so andere Themen mit hinein, die dann eher gesellschaftspolitischer Natur sind, wie Gentrifizierung zum Beispiel. Aber sie beleuchten ja auch das Verhältnis dieser Möbelpacker untereinander. Welche Idee für die Erzählung war zuerst da? Was war der Ausgangspunkt?
Es ist ein Charakterdrama in erster Linie. Also der Ausgangspunkt war die Figur, die im Zentrum der Geschichte steht. Und dafür galt es halt, die richtigen Bilder und die richtige Tonalität zu finden. Und da spielt dann auch viel Persönliches mit rein. Also ich bin natürlich zum Glück nicht selber direkt, aber natürlich auch indirekt von der Gentrifizierung betroffen. Nachbarn, Freunde, zum Teil auch Verwandte, die durchleben das alles. Und das hat mich und auch Paul Salisbury, meinen Co-Autoren, sehr aufgewühlt. Ne? Das ist, man empfindet einfach mit den Leuten und spürt diese Ungerechtigkeit, die da passiert. Und ich meine, wir reden in erster Linie von den Einzelschicksalen, dass da Menschen sind, die aus ihren Höhlen mit Gewalt gezerrt werden quasi. Und das löst einfach Ängste aus, die man so nicht vermutet. Also wenn man selber in die Situation kommt, das ist schon wirklich heftig, was da passiert. Ich meine, einem Nachbarn von uns ist es passiert und einer Nachbarin und ich, wir haben uns schon Sorgen um sie gemacht, weil wir gesehen haben, was in diesen 2, 3 Jahren passiert ist, seit es diese Ankündigung der Entmietung gab. Und das war recht erschreckend. Um dem so ein Ventil zu geben oder dem Luft zu machen, hat man natürlich angefangen, darüber zu schreiben. Sich überlegt, wie könnte man das in die Geschichte einbringen? So die Emotionalität und die Kraft, die da drin liegt.
Die Familie, die von der Entmietung betroffen ist, ist Jan mit seiner Frau und seinem kleinen Kind. Sie sind die Letzten in dem ganzen Haus. Was bewegt eigentlich Jan so sehr zu kämpfen? Warum ist Jan quasi der Letzte der Mohikaner in diesem schon entmieteten Haus?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum tut er das? Ich meine, es gibt Menschen, die bleiben, die kämpfen, die wollen das einfach nicht akzeptieren, diese Ungerechtigkeit und dieses Ausgesetztsein, diesen Machtverschiebungen, ne? Und wollen kein Spielball sein. Und da geht es um Selbstachtung, um Stolz, um Würde. Da gibt es Menschen, die einfach daran zerbrechen und natürlich früher ausziehen oder nicht früh genug ausgezogen sind. Da geht jeder anders mit um. Und der Jan ist halt ist extrem. Und ab einem gewissen Punkt schadet, fängt man dann an, sich selbst zu schaden damit. Und an dem Punkt steigen wir ein.
Inwieweit ist es bei Jan auch vielleicht so eine persönliche Geschichte, dass er auch seine Familie beschützen möchte?
Ja, ich meine, wenn man es jetzt psychologisch betrachtet oder was die Figurenkonstellation angeht, ich meine, wir haben da sehr konträre Figuren. Also wenn man den Vater betrachtet und den Sohn, ne, der Vater, der jeglichen Konflikt meidet und der Sohn, der jeglichen Konflikt sucht. Ich glaube, das erzählt auch so ein bisschen, in welchen Mustern man drinsteckt und wie dieses Muster vielleicht zustande gekommen ist, gerade bei dieser Figur von Jan, der quasi erfahren hat, wie es ist, verlassen zu werden oder wie es ist, wenn man aufgegeben wurde oder wie es ist, wenn die Familie auseinandergerissen wurde. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann als Kind genau in die entgegengesetzte Richtung geht, nämlich mit aller Kraft versucht, es zusammenzuhalten. Es gibt natürlich auch andere Fälle, aber ich fand dieses konträre Bild einfach ganz, ganz spannend.
Walter ist eben derjenige, der ihn verlassen hat, der abgehauen ist, als Jan 4 war. Und Walter, haben Sie ja eben schon gesagt, ist eigentlich eher so ein introvertierter Mensch, der ja alles mit sich ausmacht, so mehr oder weniger. Welche Herausforderungen hat es beim Drehbuch dargestellt, diese Backstory mitzuerzählen und aber auch diese Persönlichkeit, die ja eher introvertiert ist, quasi dem Zuschauer verständlich zu machen?
Ja, man hat eigentlich eine sehr passive Figur und das ist eigentlich der Killer für jedes Drehbuch, ne? Das ist, oder für einen Film, weil man wünscht sich natürlich immer aktive Figuren, Helden, die irgendwas tun und irgendwas meistern. Und hier hat man halt eine Figur, die total konträr angelegt ist, die eigentlich anstatt zu strahlen eher absorbiert und anstatt etwas zu tun, sich dem entzieht. Und ich fand es immer interessant, den Zuschauer dahin zu bringen, dass er da sitzt und ihm am liebsten ins Gesicht schreiben würde, jetzt tu doch mal endlich etwas. Und wenn es dann passiert, ist man geschockt. Ne? Also das ist damit zu spielen, irgendwie mit dieser Ungeduld und mit dieser Energie, die sich da letztendlich aufbaut, weil es ist wie ein Vulkan, wo man die Erschütterung schon spürt und man sich nur quasi ausmalen kann, was passiert, wenn er ausbricht. Und ja, also bei dieser Figur, was sie auch so spannend macht, ist einfach, wie viel kann man aushalten? Ne? Also wir haben uns immer gedacht, wenn er eine Superkraft hätte, dann ist es die Fähigkeit auszuhalten. Aber wie viel kann jemand aushalten und was passiert, wenn er loslässt? Das Spannungsfeld hat uns einfach gereizt. Ja.
Er ist ja nun auch Möbelpacker und hat eine Menge zu schultern, auch an persönlicher Last. Er sagt einmal, jeder lädt sich seine Last selber auf, jeder muss sie alleine tragen. Wie stark sollte da auch eine gewisse Symbolik sein?
Ja, es ist eine gemachte Symbolik. Ne? Also man spielt ja schon mit Symbolen, aber ich vermeide es eigentlich, mit Symbolen zu erzählen. So, ich glaube, letztendlich Symbole müssen sich in der Geschichte selbst erklären. Ich tue mich schwer mit Filmen, die so ein gewisses Vorwissen voraussetzen, um die Geschichte zu verstehen. Und Symbole haben das oft. Man versteht Symbole nicht, weil man vielleicht nicht so gebildet ist oder weil man nicht aus dem gleichen Kulturkreis kommt oder wie auch immer. Aber uns war es einfach wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die absolut universell ist, die man in Amerika versteht, die man auch in Asien versteht. Und natürlich spielen wir mit dieser mythologischen Figur, Atlas, aber das ist quasi eigentlich nur ein Ausgangspunkt. So, man muss diese mythologische Figur nicht kennen, um den Film zu verstehen. Mhm. Also so viel zu Symbolen. Also wenn wir schon bei Mythen sind, ne, ich finde halt, dass das ist auch irgendwo, man orientiert sich an diesen alten Mythen, wenn man Geschichten erzählt, weil sie letztendlich einem Versprechen machen, die Welt irgendwie für sich zu ordnen oder zu verstehen. Ne, deswegen funktionieren ja Mythen so gut, weil sie einem so wie so eine Art, so einen Fahrplan fürs Leben geben. Deswegen haben wir uns auch für diese klassische Form der Erzählung entschieden.
Passt es dann auch dazu, dass häufiger mal die Frage auftaucht, ob Walter ein guter Mensch ist? Er tut böse Sachen. Aber ist das auch so eine Frage, kann man auch gut sein, selbst wenn man Böses tut?
Ja, das ist die Frage, die der Film stellt. Ne? Ich meine, das impliziert es ja schon. Ich meine, man hat einen Menschen, der versucht, etwas Gutes zu tun, aber dabei Böses tut. Ich meine, es ist eine Figur, die einem sich sehr langsam erschließt, ne? Die eigentlich sehr verschlossen ist. Aber ich glaube, dass in jedem eigentlich etwas Gutes steckt, auch wenn es sehr, sehr verschütt gegangen ist oder wenn es sehr tief in einem verborgen ist, dass jeder eigentlich von sich auch glaubt, dass er gut ist. Ich glaube nicht, dass irgendein Krimineller oder ein Mörder oder sonst was von sich eigentlich glaubt, dass er schlecht ist oder dass er kein guter Mensch ist. Ne? Jeder legt sich seine Welt so zurecht, wie er sie braucht zum Überleben. Keiner glaubt von sich, dass er böse ist. Vielleicht gut, es gibt vielleicht Ausnahmen, aber generell glaube ich, dass man ja einen guten Kern hat.
Ich fand auch die Beziehung der Männer untereinander interessant, wie sie die dargestellt haben. Also die sitzen da einmal im Kreise trinken, wirken so ein bisschen abgeklärt, auch ein bisschen resigniert, aber irgendwie doch frohen Mutes. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo man merkt, unter der Oberfläche schlummert ganz viel Gewalt. Woher kommt die? Was ist das Verhältnis der Figuren zur Gewalt?
Also ich muss jetzt mal von mir anfangen. Ich interessiere mich für Gewalt oder der Zuschauer interessiert sich auch für Gewalt. Ich meine, warum guckt man sich so Filme an? Ich glaube letztendlich, weil man Angst vor Gewalt hat. Ne? Und das macht es so faszinierend, dem dann in dieser fiktiven Form zu begegnen. Und ich finde es halt auch interessant, Gewalt nicht so zu exponieren oder so klar zu zeigen. Ja, weil es schwer ist, Gewalt nicht zu stilisieren, Ne? Weil Gewalt kann so was Banales und Hässliches, ne? Es ist banal und hässlich letztendlich. Und der Versuch war es hier halt, einen anderen Zugang bildlich zur Gewalt zu finden. Und mehr, es geht viel mehr um das davor und das danach. Und was die Figuren angeht, ich meine, Walter ist, also die Hauptfigur ist jemand, der Gewalt vollkommen aus dem Weg geht. Ne? Der ist am einen Ende des Spektrums und dann gibt es halt eine andere Figur, die hier auftaucht, die Gewalt sucht und in ihr badet oder Gewalt quasi als Mittel nimmt, um durchs Leben zu gehen. Und es ist doch interessant, was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen.
Sie meinen wahrscheinlich Musa, der auch irgendwie zu der Truppe stößt, der zu einem arabischen Clan gehört und man bekommt mit, ein arabischer Clan steckt auch irgendwie hinter dieser Entmietung. Es gab den Vorwurf, habe ich gelesen, am Anfang des Projektes, als sie den Film gestartet haben, da stecke Rassismus im Buch, weil sie den kriminellen Araber nicht auffangen und somit Gefahr laufen, da eine Randgruppe zu stigmatisieren. Wie sind sie mit dem Vorwurf umgegangen? Musa ist auch im fertigen Film, bleibt er ja so der gewalttätige Antagonist.
Ja, ich finde einerseits ist schon mal die Frage, wenn man so argumentiert, ist nicht das irgendwo rassistisch? Ne? Ich meine, ich mache einfach keinen Unterschied zwischen Deutschen und Nichtdeutschen. Da gebe ich einfach nichts drauf. Ich weigere mich, da so eine Art Pseudo-Political Correctness reinzubringen. Das hat vielleicht in politischen Debatten zu suchen, aber nicht in meinem Film. Da hat es nichts zu suchen. Meine Mutter kommt aus dem Iran. Ich habe dort Jahre gelebt. Ich kenne die Kultur. Ich liebe die Menschen überhaupt. Ich baue keine Figuren in meinen Film, die ich nicht leiden kann oder an denen ich nichts Menschliches finde. Deswegen kann ich dem einfach nur begegnen, indem ich sage, schaut euch den Film an und ihr werdet keine Abziehbilder sehen, sondern Menschen. Ja, ich meine, das ist meine Antwort drauf.
Das hat sie aber auch ein bisschen geärgert, oder? Ich höre so ein bisschen Ärger in ihrer Stimme.
Ja, weil ich finde es einfach ich finde es einfach so eine eingeschränkte Sichtweise darauf. Warum kann man nicht eine Realität zeigen, wie sie ist? Und muss es dann irgendwie weichspülen durch ein Gegenbeispiel innerhalb dieses filmischen Kosmos. Ne? Sondern genau das ist es doch, wenn man zwingt sich ja zu so einer Art Zensur, aus einer Angst heraus instrumentalisiert zu werden oder dass man irgendwie Randgruppen stigmatisiert. Das ist der falsche Ansatz. So, wenn man sich selbst schon beschneidet aus einer Angst heraus. Und Angst ist sowieso ein Problem. Und ich will einfach Filme machen oder Geschichten erzählen und ganz frei sein in dem. Und ich bin froh, dass wir es so durchbekommen haben, dass wir da einfach ganz frei sein mit sein konnten und Menschen zeigen konnten und nicht irgendwie sie in irgendwelche Schubladen stecken mussten.
Das sagt also David Navrat, der Regisseur von Atlas, dem Kinodebüt, das am Donnerstag ins Kino kommt und das auch zweimal für den Deutschen Filmpreis nominiert ist für die Lola.
Und was die Kinokonkurrenz für Atlas ist nächste Woche, das hören wir gleich.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Berndt hat sich wieder durch die Kinostarts der kommenden Woche geguckt und drei interessante Filme für uns vorgespult.
Ich habe mehr Gold zu Geld gemacht, als all die namhaften Zugräuber zusammengenommen.
Brian Reader, gespielt von Michael Caine, gehörte einst zu den berühmtesten Juwelendieben Englands. Jetzt ist der 77-Jährige im Ruhestand. Doch als er nach dem Tod seiner Frau vereinsamt, hat er eine Idee. Zusammen mit seinen Ex-Kumpanen plant er einen Einbruch im Diamantenviertel Hatton Garden. Der britische Spielfilm Ein letzter Job erzählt so von einem wahren Fall. 2015 gelang Brian Reeders Rentnergang der größte Raub der englischen Geschichte. Basierend auf Zeitungsrecherchen erzählt der Film von der komplizierten Ausführung, bei der es neben technischen auch persönliche Probleme gab.
Was ist in dich gefahren? Hast du nach all den Jahren immer noch eine alte Rechnung zu begleichen?
Wenn ich noch eine Rechnung zu begleichen hätte, würdest du es als Erster erfahren.
Ich weiß, wie man mit solchen Leuten umgeht.
Regisseur James Marsh hat einen untypischen Heist-Krimi inszeniert. Nicht nur, dass die Senioren beim Einbruch mit Problemen wie Inkontinenz zu kämpfen haben, sie sind außerdem ziemlich unsympathische Gesellen, die sich gegenseitig hintergehen. Spannend ist das alles nicht. Der Film ist eher ein böser Abgesang auf das legendäre britische Gangstertum. In Rückblenden sieht man die Bande im London der 70er Jahre. Im Vergleich dazu wirkt die kühlgläserne Gegenwart trostlos. Und wenn Journalisten hinter dem Raub Ausländer vermuten, weil er für britische Verhältnisse zu professionell gelang und man im Gegensatz dazu die täppische Arbeit der Polizisten erlebt, wirkt der Film wie ein Hilferuf vor dem drohenden Brexit. Eine Fabrik in Südfrankreich. Die Arbeiter demonstrieren gegen die drohende Schließung. Obwohl sie seit Jahren Lohnkürzungen hinnehmen und das Unternehmen Rekordgewinne erzielt, will der neue Eigentümer die Fabrik schließen. Gewerkschaftler Laurent feuert seine Leute an.
Comme ça, comme ça,
Der französische Spielfilm Streik schildert mit dokumentarischem Realismus die verzweifelten Versuche der Streikenden, Verhandlungen mit der Konzernführung zu erzwingen. Die bleibt allerdings hart und versucht, die Streikfront mit Abfindungen zu spalten. Mit Erfolg. Unter den Arbeitern bricht Streit aus. Regisseur Stéphane Brisé gelingt mit Streik etwas Erstaunliches. Minutiös folgt er den ausdauernden Debatten, aber statt zu ermüden, zieht der Film daraus ungeheure Spannung. Wie in seinem in Cannes ausgezeichneten Film »Der Wert des Menschen« über die Arbeitssuche eines 50-Jährigen analysiert Brisé auch hier die Auswirkungen der globalisierten Arbeitswelt und schildert differenziert die verschiedenen Perspektiven. Sowohl die Argumente der Befürworter als auch der Gegner des Streiks lassen sich nachvollziehen. Brisé reduziert die persönlichen Geschichten wie die seiner von Vincent Lindon charismatisch gespielten Hauptfigur aufs Minimum. Seine überwältigende emotionale Wirkung erzielt der sonst nur mit Laien besetzte Film durch eine fast verstörend intensive Wirklichkeitsnähe. Damit steht er in bester Tradition aktivistischer Filme wie Bertolt Brechts Coole Wampe und ist zugleich auf der Höhe der Zeit. Vom Aufstieg und Fall einer schillernden Berühmtheit des alten Deutschland erzählt der Dokumentarfilm »Auch Leben ist eine Kunst« der Fall Max Emden. 1874 in eine jüdische Hamburger Kaufmannsfamilie geboren, machte Max Emden aus dem Familienbetrieb ein Kaufhausimperium. Zugleich war er bedeutender Mäzen seiner Heimatstadt. In den 20er Jahren führte er ein legendär mondänes Leben am Lago Maggiore. Nach 1933 verlor Emden durch Enteignung fast sein gesamtes Vermögen. Obwohl er Schweizer Staatsbürger geworden war und zum Protestantismus konvertiert, behandelten ihn die Nazis weiterhin als deutschen Juden. Nach dem Krieg stellten Emdens Nachfahren allerdings vergeblich Anträge auf Wiedergutmachung.
Man hat in den Rückerstattungsverfahren argumentiert, dass Max Emden ja gar kein Jude gewesen sei. Er sei konvertiert und außerdem sei er Schweizer Staatsbürger gewesen. Was bitteschön hätte das dann mit Judenverfolgung zu tun gehabt? Aber die Judenverfolgung hat dazu geführt, dass er sein Vermögen dort verloren hat.
Von diesem für den Umgang mit NS-Verfolgten exemplarischen Fall erzählen Eva Gerberding und André Schäfer in ihrem Film und erinnern an einen der damals berühmtesten Kaufleute Deutschlands, der aus dem nationalen Gedächtnis komplett verschwunden ist. Immerhin wurde 2014 nach Max Emden in Hamburg ein Weg benannt, der bezeichnenderweise unbewohnt ist.
Streik, ein letzter Job, auch Leben ist eine Kunst, das sind die drei Filme, die Christian Berndt für uns vorgespult hat. Nach den 15 Uhr Nachrichten geht es dann los mit unserem ersten Serienquartett 2019. Von Cyborgs, Aliens, Monstern über MI5-Agentinnen bis hin zu einer Sophie Reuss als Unterweltkönigin ist alles mit dabei.
Deutschlandfunk Kultur, Vollbild, das Filmmagazin mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Die argumentativen Messer sind gewetzt und wir sind bereit für den Ring. Heute gibt es die neue Runde des Serienquartetts, das erste 2019, und wir diskutieren über vier neue Serien.
Und dazu begrüßen wir auch dieses Mal wieder Anna Wollner und Henrik Evert. Hallo.
Hallo.
Hallo. Das Serienquartett im Deutschlandfunk Kultur geht los. Wir beginnen mit einem Mann, dem es definitiv nicht an Selbstbewusstsein mangelt, denn er hat ein Monument des Kinos neu verfilmt. Der Österreicher David Schalko. Er hat aus Fritz Langs Film M, eine Stadt sucht einen Mörder, eine achtteilige Serie gemacht. Ob das funktioniert? Henrik Evert, bitte.
Ja, ich weiß nicht, ob es gerade für das Selbstbewusstsein der deutschsprachigen Serie steht oder eben dagegen spricht, aber man arbeitet sich ja derzeit fleißig an Neuauflagen von großen Vorlagen ab. Das Boot, das Parfüm, die Welle und jetzt auch noch das serielle Remake von Fritz Langs M, eine Stadt sucht einen Mörder aus dem Jahr 1931. Wobei der österreichische Serienmacher David Schalko betont hat, es handelt sich eher um eine Hommage.
Elsie!
Im mysteriösen Fall des verschwundenen Mädchens schließt die Polizei offenbar ein Verbrechen nicht mehr aus.
Bitte machen Sie nichts, ohne sich mit uns abzustimmen. Denken Sie daran, dass euren Täter Zugang zu Medien hat.
Leider zeigen die traurigen Ereignisse wieder einmal, dass die Gutmenschenpolitik das Wertvollste, was wir haben, aufs Spiel setzt. Das Leben unserer Kinder.
Und tatsächlich lässt sich das neue M als Hommage bezeichnen. Wer das Original kennt, der wird ziemlich deutlich Anleihen erkennen, teilweise ins Moderne übersetzt, teilweise persifliert oder auch auf die Metaebene geholt. So zum Beispiel die berühmte Melodie, die bei Lang immer wieder gepfiffen wird und letztendlich ja auch zur Überführung des Mörders führt, weil sie eben seine Erkennungsmelodie ist, wird bei Schalko eben auch immer mal wieder eingesetzt. Allerdings in dieser schalkohaften Art und Weise, ja, für die einer der, wie ich auch finde, kreativsten deutschsprachigen Serienmacher steht. Ich sage deutschsprachig, weil er eben aus Österreich kommt. Er hat Braunschlag gemacht, er hat Altes Geld gemacht und da hat er schon bewiesen, was deutschsprachige Serie leisten kann. Und ja, Schalko hat tatsächlich auch schon eine ganz eigene Handschrift entwickelt, eben die Form der Persiflage, des Komischen, des Überzeichneten, im Ernsten, im Dramatischen, ausgedrückt durch Dialoge, durch die Charakterzeichnung und eben nicht zuletzt auch durch die Kameraarbeit. Und diese Handschrift ist eben auch das, was all seinen Werken und so eben auch M leider anhaftet, muss ich auch sagen. Denn gegen Ende ermüdet diese Art des Erzählens ein bisschen, wie ich finde. Es gibt bei Schalko keine vertrauenswürdigen Charaktere, keine Verlässlichkeiten. Ich finde, M ist ein großes Werk, aber eben auch ein anstrengendes. Unterm Strich wohl am meisten, weil Schalko seine Figuren nicht ernst nimmt. Ich glaube, er ist ein großer misanthropischer Serienmacher.
Ich fand's unglaublich anstrengend. Ich fand's viel zu lang und auch so ein bisschen zäh erzählt, weil ich, glaube ich, das Konzept dieser Serie oder die Struktur und den Aufbau relativ schnell durchschaut habe und mich dann einfach auch ein Stück weit gelangweilt habe. Er spielt ja auch mit dieser Überinszenierung, also wie er Wien darstellt als eigentlichen Hauptdarsteller. Absolut kalt, graue, schwarz-weiße Farben. Die Schauspieler, die absolut, also von die ganze Bank durch, alle unglaublich kalt sind und teilweise für mich auch keine Figuren spielen oder Charaktere spielen, sondern Typen. Und die werden alle auch so ein Stück weit vorgeführt. Also wir haben Sophie Reuss als Chefin der Unterwelt. Wir haben Udo Kier als Fotografen. Wir haben Bela B. von den Ärzten. Das sind alles, die waren absolut nicht greifbar, aber dafür waren es für mich dann einfach zu viele. Also so ein Konglomerat an, wir haben etwas sehr, sehr theaterhaft Inszeniertes und das hat mich filmisch irgendwann wirklich nicht mehr angesprochen.
Ich glaube, die Frage, wenn wir uns an Fritz Lang erinnern, war ja natürlich auch die Ästhetik, also der deutsche Expressionismus, diese Schattenspiele. Ja? Was ich interessant finde bei der Serie ist, dass der Kameramann Martin Schacht wirklich Herausragendes leistet, finde ich, weil diese Abstraktion der Stadt Wien, die Anna gerade kritisiert hat, die fand ich wiederum gut, weil ich dachte, das ist ein Weg, wie man das heute machen kann. Mein Problem ist, dass Plotting, die Geschichte an sich, sehr realistisch angelegt ist. Und das beißt sich. Ich finde also, es sieht interessant aus, sagen wir mal atmosphärisch. Es ist aber nicht wirklich spannend, weil A, zu viele Figuren und ehrlich gesagt von diesen, was sind das, 15, 16 Figuren, interessieren mich vielleicht 2, 3.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt.
Genau, also bei Fritz Lang war es ja auch so, dass er im Prinzip genau aus diesem Expressionismus kam, aber ja sehr genau auch diese Polizeiarbeit schon recherchiert hatte. Also beschreibt, wie sich eine Gesellschaft zum totalitären Überwachungsapparat umbauen lässt. Das greift ja David Schalko im Prinzip auf, nur bei ihm wird genau dieser Polizeiapparat dann so ein bisschen tatorthaft, finde ich. Aber mit den Bildern, die so ein bisschen teilweise surreal sind oder mythisch, unheimlich, da funktioniert es ganz gut. Aber dann verliert das wieder, wenn es um diese Mediengeschichte geht, um den von Moritz Bleibtreu gespielten
Fixer oder was ist da, so ein Politikberater.
So ein, oder so ein Medienunternehmer, ja, dann wird es so hyperreal. Dann hast du diese Nachrichtensequenzen, wo dann von der Entführung der verschiedenen Medien erzählt wird. Und das clasht alles. Also es gibt in sich so kein stimmiges Bild. Er will irgendwie ein großes Sittengemälde sein. Dieser Gesellschaft, die eben auch in einen Überwachungsstaat abgleitet mit einem Rechtspopulisten.
Überhaupt diese ganze Polizsatire oder was es auch ist, hat mich gar nicht überzeugt.
Aber es sind so Vignetten, die irgendwie nicht zusammengehen.
Also er will, glaube ich, so aktuell sein. Auch mit der Geschichte, dass er eines der Kinder ein Flüchtlingskind ist. Und diese ganze Thematik, die damit reinspielt. Richtig. Oder auch der Innenminister ist es, glaube ich. Ja. Der ja eigentlich eine Karikatur von Sebastian Kurz ist. Schalko selbst hat in Interviews gesagt, es ist eigentlich gar nicht so gemeint. Er steht für ein Bild eines bestimmten Politikertyps. Da fällt Kurz mit rein, da fällt Macron mit rein. Ich glaube, er will zu viel. Ich weiß nicht, ob es in dem Fall nicht vielleicht besser gewesen wäre. Man hätte einen Film rausgemacht, um konzentrierter, ohne diese ausufernden vielen Geschichten. Moritz Bleibtreu, der ist ja auch, der sitzt da und schreit in Handy die ganze Serie. Ja. Über mehr macht er ja eigentlich nicht.
Ja, weil er für eine Szene nur gebucht war, für einen Dreh gebucht war, weil der, glaube ich, zu teuer war. Ich finde auch, ich glaube, dass sich die Vorlage vielleicht auch einfach gar nicht eignet, der Plot sich gar nicht eignet für ein Serie erzählen, wie man vielleicht jetzt auch an seiner Inszenierung sieht. Ich im Übrigen finde die Darstellung des Innenministers von Dominik Maringer als eigentlich einzig wirklich gute und unterhaltende Figur. Mhm. Tatsächlich finde ich diesen dargestellten, ich glaube man sagt Faschismus in Österreich, ich finde das ist so überzeichnet, aber funktioniert tatsächlich an der Stelle sehr gut. Ich finde, Sophie Reuss funktioniert überhaupt gar nicht. Also ich finde, sie ist eine großartige Schauspielerin, aber die Darstellung von dieser Unterweltchefin finde ich so überzeichnet und sie kann ihre Talente dort überhaupt nicht ausspielen. Von Moritz Bleibtreu mal abgesehen, der auch wirklich sowas von blass in dieser Serie rüberkommt. Ja. Und das finde ich schade.
Oder Udo Kier, der ja auch der so einen fotografierenden, im Pelzmantel gewandten Typen spielt, der irgendwie am Rand steht.
So da wollte ich sagen, alle Figuren in dieser Serie überzeugen mich nicht, weil in dem Moment, wo Udo Kier in einem Kamelhaarmantel auf einem Spielplatz erscheint, weißt du, irgendetwas Schlimmes ist im Gange. Ich wollte noch kurz, weil Anna das nur so kurz erwähnt hat, die Ausgangslage dieser Serie, das hat mich da schon ein bisschen wütend gemacht, diese Flüchtlingsidee, dass das Flüchtlingskind verschwindet, das interessiert die Serie nach 4 Minuten gar nicht mehr. Und diese Folgen dauern ungefähr 1 Stunde. Da muss ich sagen, da bedient er sich so an Gesellschaftsreflexen, der David Schalko, ohne sie dann intelligenterweise zu überführen in eine Haltung dieser Serie oder der Figuren dazu. Ich habe das Gefühl, er schlachtet Gegenwart aus. Und das hat mich irgendwann wütend gemacht, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die Serie damit umgehen möchte, dass das ein Flüchtlingskind ist, das da entführt wird.
Ich hatte ein bisschen das Gefühl, sie reflektiert überhaupt nicht die Serie. Sie bildet ab, sie nimmt sich Elemente aus dem Originalfilm und eben Elemente aus der Gegenwartssituation in Österreich und macht daraus irgendwie so ein Konglomerat, aber ohne sich wirklich damit auseinanderzusetzen.
Interessant ist, ehrlich gesagt, ich hätte mir was Heftigeres erwünscht. Ich fand es interessant, dass es so Hommagen gibt an Fritz Lang, aber es gibt auch auf dem Soundtrack zum Beispiel David Lynch mit Cold Wind Blowing. Und ich dachte, das ist vielleicht so eine Tür, durch die man hätte gehen können.
Wie gefiel euch denn die Hommage an Fritz Lang? Also, weil ich fand zum Beispiel diesen Clown, fand ich, also, da war Fritz Lang würde sich im Grab umdrehen, glaube ich. Das sieht ja aus wie so direkt aus Stephen King entsprungen.
War, glaube ich, auch eine Anleihe auch noch an Stephen King wahrscheinlich. Mhm. Also, ich glaube, diese Hommage funktioniert die ersten 4 Folgen und dann verliert es sich total. Also, auch da, die ersten 4 Folgen funktioniert auch die Atmosphäre. Und ich finde auch dieses Wien, was er ja offensichtlich so darstellen wollte, als sei es im Studio gedreht, wie eben in den 30ern auch. Mhm. Aber ist es ja nun mal in Originalschauplätzen gedreht. Das ist atmosphärisch ganz schön, auch durch die Kameraarbeit, auch in den ersten 4 Folgen noch anzuschauen. Und dann hat es mich total verloren. Und die Bilder reichen mir dann nicht mehr aus, weil er mir eben auch keine Figuren liefert, denen ich weiter folgen will. Das ist einfach das Problem.
Wir müssen uns nochmal über diese Serie jetzt beugen und quasi bewerten. Ich habe wieder neue Bewertungstöne rausgesucht.
Wir sind gespannt.
Ich fange an bei Henrik, du hast die Serie vorgestellt.
Ja, also unterm Strich leider ein Flop.
Anna.
Für mich auch ein Flop.
Susanne.
Ja, ich glaube, wir hören diese Bewertung jetzt nochmal.
Es klingt so, als hätte ich früher Gameboy gespielt. Nein, aber auch für mich ist unterm Strich diese 8-teilige Serie ein Flop. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Die Serie lief in Deutschland bei TV Now, dem Streamingportal der Mediengruppe RTL. Und dort kann man sich gegen eine Gebühr registrieren und die Serie nachgucken. Kommen wir zur 2. Serie in unserem Serienquartett. Auch dieser Mann besitzt ein durchaus gesundes Selbstbewusstsein und er präsentiert sich dieses Mal ein bisschen anders als sonst. Der Comedian Ricky Gervais mit seiner neuen Miniserie Afterlife. Und Susanne stellt sie uns vor.
Ja, wenn Ricky Gervais eine neue Serie macht, ist klar, es ist seine Serie. Der britische Comedian hat sie dann gewöhnlich entwickelt, geschrieben, Regie geführt und er spielt die Hauptrolle. Deswegen also nur kurz eine Erklärung über ihn. Wer ihn nicht kennt, er ist der Mensch, ohne den es Stromberg in Deutschland nicht geben würde. Ricky Gervais ist der Kopf hinter The Office, dieser Pseudo-Langzeit-Comedy über das Leben in einem Großraumbüro einer Papier-Großhandelsfirma. Er hat danach andere Comedies gemacht, eine zum Beispiel über Statisten, Extras, er macht Stand-Up-Comedies, er hat mehrfach die Golden Globe-Verleihung moderiert, keine Minderheit in der Provokation ausgelassen. Ricky Gervais polarisiert enorm und das ist jetzt auch die Überleitung zu der neuen Serie Afterlife. In einem Interview wurde er vor ein paar Wochen gefragt, ob man denn nun Ricky Gervais Fan sein muss, um die neue Serie zu mögen und er sagte:
If you don't like me, another actor's coming along any minute. I think all the people who like those things might be a bit surprised by this because it's the furthest I've gone, the most dramatic, the darkest, the most uncompromised.
Also, er sagt, wer mich nicht mag, da kommt ständig ein neuer Schauspieler vorbei in der Serie. Und alle, die mich mögen, werden wohl überrascht sein, weil ich noch nie so weit gegangen bin wie in dieser Serie. Sie ist so dramatisch wie noch nie, so dunkel wie noch nie und so kompromisslos wie noch nie. Das sagt also Ricky Gervais. Und wie kompromisslos sie ist, darüber wird noch zu diskutieren sein. Was tatsächlich ungewöhnlich ist, die Serie zeigt, Ricky Gervais kann auch todernst und liebenswürdig, bis an die Grenze zum Kitsch, würde ich sagen. Ricky Gervais selbst spielt Tony, einen erfolglosen Journalisten in einer Lokalzeitung, dessen Frau nach 25 Jahren an Krebs gestorben ist. Tony verliert jede Lust am Leben. Er will sich quasi ständig die Kugel geben. Man sieht ihn aber auch immer ständig bei der Arbeit. Engelchen und Teufelchen sitzen bei ihm nebeneinander auf der Schulter. Mal ist er verzweifelt, aber ziemlich liebenswürdig. Mal ist er ein zynischer, menschenverachtender Idiot. Also so eine typische Ricky Gervais-Figur. Und irgendwie ist es wohltuend, dass Gervais sozusagen mal was anders machen will, dass er seinen misanthropen Figuren ja so eine Menschlichkeit gibt, dass er sich um Ernsthaftigkeit bemüht, um große Themen wie Trauerbewältigung und Nächstenliebe. Nur ich würde behaupten, dass auch die anderen Serien, die er vorher gemacht hat, im Prinzip große Themen behandelt haben, aber nicht den Vorschlaghammer dabei rausgeholt haben. Und den sehe ich hier bei allen großartigen Momenten, die es gibt, hin und wieder doch.
Henrik, du bist ja der Mann fürs Humorige bei uns. Ja. Hat sich Ricky Gervais weiterentwickelt oder nur den Vorschlaghammer rausgeholt?
Ich finde, er hat sich leider weiterentwickelt. Ich war tatsächlich genervt beim Anschauen dieser Serie. Auch ich finde, Ricky Gervais ist eigentlich ein ganz großartiger Serienmacher. Er hat mit The Office eine Grundlage geschaffen für ein ganzes Genre, das weltweit kopiert wurde. Noch besser fand ich persönlich Extras, auch eine bis heute unerreichte, großartige Serie, die mit Cameo-Auftritten von berühmten Stars spielt. Großartig. Und jetzt fängt er an, plötzlich das Dramatische. Und wenn er im Ton sagt, er hat noch nie so etwas Dunkles gemacht oder es wird jetzt dark, dann denke ich, ja, okay, aber du kannst es aber auch leider nicht wirklich. Also ich finde, die Comedy-Elemente in seiner Serie funktionieren weiterhin, aber immer wenn es in Dramedy oder in Drama geht, wird es belanglos. Du hast auch schon gesagt, kitschig finde ich auch, bis hin zu kitschig. Also als Beispiel, ganz schlimm finde ich diese Gespräche, die er mit dieser Witwe am Grab führt. Er geht immer wieder zum Grab seiner Frau und trifft dort eine andere Witwe, lernt sie dort kennen, weil sie am Grab ihres verstorbenen Mannes sitzt. Und diese großartige Schauspielerin Penelope Wilton wird dort total verfeuert. Sie erzählt ihm die ganze Zeit, was er für ein großartiger Kerl sei und dass er das Leben genießen muss. Und das ist so kitschig und so großmuttermäßig und hat für mich überhaupt keinen Mehrwert gehabt. Klar, die Comedy-Elemente funktionieren, aber er sollte einfach nur Comedy machen.
Nein, ich sehe das gar nicht so. Also es ist keine Serie über Trauerarbeit, auch wenn sie immer so verkauft wird. Ich glaube, dass er das, was Trauerarbeit ist, nicht unbedingt trifft. Die Frage ist, möchte er es treffen? Und ich würde es ganz anders formulieren. Ihr sagt das so, als hätte er The Office und Extras vorgestern gemacht und das ist jetzt ein neues Projekt. Dazwischen liegt eine Phase, wo ich glaube, Ricky Gervais auch sich viele Feinde gemacht hat. Er kommt aus einer Art von Humorik, die fast nur mit Zynismus arbeitet. Also die Provokation, die Susanne schon angedeutet hat, er beleidigt alle, um die ganz kurz zu machen. Alle und jeden und sich selber. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass seine letzten Serien, er hat nur schon ein paar gemacht für Netflix, die waren unerträglich. Da gab es seine Krankenhauspfleger-Serie, das war in einer Verachtung allem gegenüber, seiner eigenen Figur, seiner eigenen Persona, den Figuren, die er erschaffen hat, wirklich nicht mehr auszuhalten. Ich habe das Gefühl, dass er mit dieser Serie wieder zurückkommt in einen Raum, wo er sich zumindest gut aufhalten kann. Und ich finde, das klingt jetzt so Comedy kann er. Diese lustigen Momente in dieser Serie, die sind herausragend lustig. Wir müssen sagen, das Leben dieser Lokalzeitung ist sensationell geschildert. Dieser Blick auf seine Kollegen dort, der ist so genau und so präzise konstruiert. Er hat eine neue junge Kollegin, die alles machen will und es geht darum, dass in dieser Lokalzeitung irgendwie jeder irgendwie auftauchen möchte. Und dann macht er so Hausbesuche und dann ist irgendwie so ein dicker Mann, der mit seinen zwei Nasenlöchern mit Querflöten Musik spielen kann und das sieht man sich minutenlang an. Oder die Eltern, die meinen, ihr Kind sehe aus wie Hitler und die haben
einen angeklebten Bart hat. Ja, ich finde, also wenn man mal die Serie nur an sich nimmt und Ricky Gervais so ein bisschen ausblendet, erzählt diese Serie von der Banalität des Lebens über den Verlust. Und das macht sie wirklich für mich, es funktioniert. Es ist so ein bisschen auch eine Ode an das Leben. Also er muss erstmal in dieses tiefe Tal runter, um da wieder rauszukommen. Das ist so ein Verarbeitungsprozess. Und auch diese Momente, in denen er sich immer wieder das Video anguckt oder die Videos anguckt, die seine Frau ihm hinterlassen hat, als sie wusste, es geht mit ihr zu Ende. Also wirklich auf dem Totenbett geführt. Und diese Beleidigung ist für ihn ein Überlebensprinzip. Er kann nicht anders. Er fühlt Schmerz und er braucht auch dieses Gefühl, anderen Schmerz zuzuführen.
Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur, wenn alle ein bisschen netter wären in dieser Welt, dann würde er auch besser funktionieren.
Ja, nee, glaube ich nicht. Aber ich meine, es ist interessant, wie Anna das gerade beschrieben hat, weil so habe ich das gar nicht gesehen. Er trifft ja auch so interessante Menschen, auch jenseits seines Arbeitskontexts, diese dicke Prostituierte. Dann geht er zu seinem Alzheimer-kranken Vater in das Altenheim und spricht dort mit einer Pflegerin. Diese Annäherung an die Pflegerin übrigens, eine Kollegin Ashley Jensen, mit der er auch schon in Extras gespielt hat. Das ist quasi der romantische Moment der Serie. Den fand ich überzeugend.
Aber hat es euch nicht genervt, dass er durch seine Welt wandert und alle Figuren, auf die er trifft, sagen ihm, was er für ein toller Kerl ist? Und ich habe das Gefühl, Ricky Gervais hat es für sich, also klar, man sollte immer den Autor trennen von der Hauptrolle, die er selbst spielt, wie in der Literatur. Ja. Aber in diesem Fall, er spielt sich selbst und er will von allen jetzt gesagt bekommen, was er eigentlich doch für ein großartiger Kerl ist. Du hast es gesagt, Patrick, er hat in der Zwischenzeit echt komischen Kram gemacht. Ja. Ich glaube, das hat er auch selber gemerkt. Ja. Und jetzt hat er sich eine Serie geschrieben, wo er irgendwie durch seine von ihm geschaffene Welt läuft und alle Leute von außen sagen ihm, ach, im Kern bist du doch ein großartiger Typ, du bist so ein klasse Charakter.
Er zeigt ja auch im Prinzip immer den Kampf mit sich selber. Ne? Also, er kann nicht anders, aber eigentlich im Prinzip ist er ein guter. Und im Endeffekt wandelt er sich ja auch und ist allen dankbar und große Wandlung.
Ich glaube, wenn wir überhaupt ein Metathema suchen in dieser Serie, ist es vielleicht nicht Trauer, sondern ist es Glaube, interessanterweise. Ricky Gervais trat in der letzten Zeit häufig in Interviews auch in so Late-Night-Shows als überzeugter Atheist und er führt auch immer gerne diese Duelle.
Und
mit
Tierschützer.
Und Tierschützer, ja. Was man auch übrigens in dieser Serie sieht, weil ein Hund hat.
Deswegen, er spielt sich selbst, ja.
Ja, aber das ist ja in Ordnung. Ja. Ich finde, das kann man durchaus autobiografisch deuten, gerade weil diese Idee des Gläubigsein oder Nichtgläubigsein, ich glaube, es gibt eine Folge, ich glaube, die dritte, wo er nochmal so ein ziemliches, ja, so ein Plädoyer dafür hält, dass es nichts gibt nach dem Tod und man muss sich gar nicht erst einbilden. Daraus folgt aber, dass es eben nur dieses Leben gibt und diese Gegenwart er auch irgendwann akzeptieren muss. Das ist, Susanne hat recht, eine banale Wahrheit. Es bleibt aber eine Wahrheit.
Es bleibt aber irgendwie genau auch sowas Echtes, was einen dann doch ein bisschen mitfühlen lässt, weil man gesucht hat, das Gefühl hat, dass da jemand wirklich auf irgendwie sowas wie einer Sinnsuche ist.
Afterlife, die neue Serie von Ricky Gervais. Anna.
Mich hat diese Serie berührt. Von mir gibt's einen Top.
Hendrik zur Abwechslung. Hendrik. Ein bisschen vorhersagbar.
Wer hätte es gedacht? Mir hat es nicht gereicht. Ein Flop.
Patrick, jetzt du.
Für mich ist es ein Top.
Also mit Einschränkungen, wie ich ja sagte, mir ist es manchmal ein bisschen zu kitschig und trotzdem hat es mich doch gepackt. Ich würde auch einen Top geben.
Afterlife, bewertet von uns, ist abrufbar bei Netflix.
Ermittlerin jagt Auftragskillerin oder umgekehrt. Die Serie, um die es jetzt geht, bewegt sich in einem Gefilde, das durchaus schon häufiger mal erkundet wurde. Inwieweit Killing Eve aber vielleicht doch manches auch anders macht, das werden wir diskutieren. Patrick macht den Auftakt.
Genau, die Serie basiert auf dem sogenannten Villanelle-Roman des britischen Autors Luke Jennings. Und Villanelle ist eine erbarmungslose, junge, sexy Killerin, die wahrscheinlich vom russischen Untergrund in ganz Europa eingesetzt wird, um Auftragsmorde durchzuführen. Durch einen Mord an einem Kontaktmann wird dann auch der MI5, also der britische Geheimdienst, auf sie aufmerksam. Vor allem die sehr unscheinbare Schreibtischbeamtin Eve Pollastri, eine Amerikanerin, in Polen verheiratet, lebt in London. Und die entwickelt eine Obsession mit dieser Killerin, wobei anfangs noch niemand wirklich weiß, ob es hier überhaupt ein männlicher oder ein weiblicher Killer ist.
Okay, from what I can eavesdrop on, a Russian sex trafficking politician's been murdered in Vienna.
Oh no.
I know, bum out.
Why are they crying about it here?
Don't know.
Was it a contract kill?
I don't know.
You really earn your money, you know.
I have no idea what we do here.
Genau, was machen wir hier eigentlich? Das fragt man sich eine Zeit lang auch, aber man hat in dem O-Ton schon so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was den Ton und den Rhythmus dieser Serie ausmacht. Killing Eve, das sollte man wissen, ist zum wahren Hype geworden. Sandra Oh, die Hauptdarstellerin, gewann den Golden Globe als beste Schauspielerin. Bei den nächsten Emmys erwartet man, dass Killing Eve auch abräumen wird. Und das hat seinen Grund in dieser sehr eigentümlichen Mischung aus irgendwie James Bond. Es gibt diese vielen Städtewechsel, dann irgendwie John le Carré, diese komischen Spionage-Ideen, gepaart mit einem sehr interessanten Deadpool. Ein Humor, den wir noch vertiefen werden. Und ständig führt einen das in die Irre. Das ist so ein Kaninchenfilm. Man meint, das Kaninchen geht nach links. Ich habe es begriffen, das habe ich schon gesehen. Dann geht es wieder nach rechts. Was ist das denn hier? Und dieser Tonfall und dieses Tempo dieser zwei Frauen, die sich dann in einer seltsamen Mischung aus erotischer und beruflicher Faszination annähern, hat so viele Überraschungsmomente, dass ich irgendwann einfach hemmungslos vorm Bildschirm saß und mir alles durchgesehen habe. Mittlerweile wird ja auch über eine dritte Staffel gesprochen. Zurzeit kann man nur die erste sehen. Für mich ist diese Serie wie ein Gericht, das man schon 100-mal gegessen hat. Und diese Küche hat es irgendwie geschafft, es so zu machen, dass es wie beim ersten Mal schmeckt. So, wie hat es euch geschmeckt?
Diese Serie funktioniert in meinen Augen so gut, weil sie komplett mit umgedrehten Rollenbildern arbeitet. Es ist eben keine Actionserie, in der James Bond irgendjemanden jagt oder Matt Bourne irgendjemanden jagt. Es ist eine Serie, in denen zwei Frauen sich gegenseitig jagen. Und sie jagen sich ja wirklich gegenseitig. Also dieses Wechselspiel zwischen wer jagt hier eigentlich wen, dieses ständige Katz-und-Maus-Spiel, was sich ständig verdreht, verheddert, uns überrascht. dieses Kaninchen von dir angesprochen. Und es sind hier eben zwei Frauen und die Serie ist auch eben nicht so aufgebaut, dass Action nach Action nach Action kommt, sondern es gibt immer wieder emotionale Zwischentöne in dieser Serie. Und es gibt auch zwei Hauptfiguren, weibliche Hauptfiguren, die uns immer wieder überraschen. Das mag mal in ihrer Handlung oder auch in ihrer Emotionalität. Und da gibt es Szenen, die wirklich aus dem Nichts kommen. Und einfach, dass diese Serie diese umgedrehten Rollenbilder hat und auch nicht mit Klischees arbeitet, schafft sie es wirklich, dass es, glaube ich, die weiblichste Serie ist, über die wir hier in diesem Serienquartett hier geredet haben.
Also ich finde nicht nur, dass sie die umdreht, sondern es ist ja auch ein ständiges Spiel mit unseren Erwartungen an diese Rollenbilder, wo wir ja auch mit eingebunden werden. Also wir sehen diese schöne Frau Villanelle und denken, naja, irgendwie wird in ihr doch noch so ein bisschen Empathie sein. Damit arbeitet auch Villanelle, aber dann merken wir, nein, die ist nur eine total seelenlose, eiskalte, psychopathische Killerin. Das spielt sie aus, auch ihren anderen Figuren gegenüber, aber auch uns gegenüber merkt man ja, dass sie einen immer wieder kriegt. Also insofern ist es da nochmal auch ständig so eine Brechung, so eine optische Täuschung sozusagen.
Ja, man könnte sie fast schon als die europäische MeToo-Serie bezeichnen. Ich habe interessanterweise hier so eine ganz ähnliche Metapher stehen, wie du, Patrick, eben gebracht hast, auch so eine Restaurant-Metapher. Also wirklich wie das Gericht, was man eigentlich kennt, was irgendwie neu zusammengerührt wird, weil alles ist schon mal da gewesen, bis auf eben vielleicht diese Konstellation der beiden Hauptdarstellerinnen. Und genau das macht es für mich auch aus. Also es hat mich auch total reingezogen. Es ist im Grunde ja so eine Art Achterbahn Fahrt durch Europa. Auch das hat es schon gegeben. Du hast James Bond angesprochen und so weiter. Alles nicht neu, aber es zieht einen total rein. Und ich glaube, interessanterweise ist genau das die Erklärung dafür, warum die Serie auch so einschlägt und einfach so ein weltweiter Erfolg ist. Man kennt es und gleichzeitig ist es doch irgendwie neu und erfrischend. Und ich finde, es ist noch nicht mal besonders gut geschrieben eigentlich. Es ist aber absolut stilsicher inszeniert, nie langweilig und beide Hauptdarstellerinnen sind einfach der Wahnsinn und provozieren auf eine gewisse Art und Weise, auch in ihrer Form der Darstellung. Und gleichzeitig sind sie ja total spannend.
Es ist eine sehr erotische Serie. Auch das. Auch so, wie sie gefilmt ist. Ich meine, es ist nicht sexuell. Sie ist erotisch, weil sie auch so eine gewisse Grundspannung anlegt, die mich sehr überzeugt hat. Ich würde nur Henrik stark widersprechen. Ich finde, sie ist sehr gut geschrieben, die Serie, weil hinter der Idee dieser Serie ist eine Frau, über die wir hier schon gesprochen haben. Phoebe Waller-Bridge, die Frau hinter Fleabag, die hat diese Romane adaptiert und dadurch schleicht sich hier auch dieser sehr subtile Humor ein, der mich immer überrascht hat. Und ich habe die kulinarische Metapher nicht umsonst gewählt, weil ich glaube, diese Serie hat so viele Easter Eggs, wenn es ums Essen geht. Also es beginnt mit Croissants, es geht immer irgendwie ums Essen und auch die wichtigsten Szenen passieren in Küchen. Ich weiß nicht, worauf das hinauslaufen soll, aber ich fand das erstaunlich.
Aber dieses Tempo dieses Witzes ist irgendwie, also es kippt ja so von wahnsinniger Spannung in so ganz komische Momente. Okay. Also wie sie es schafft, irgendwie diese Balance zu halten zwischen absoluter Spannung und immer Comic Relief sozusagen.
Das ja. Ich will noch ein Beispiel nennen für das Drehbuch. Ne? Du sagst, es ist absolut gut geschrieben. Ich habe gesagt, ich finde es an vielen Stellen nicht so optimal geschrieben. Ein Beispiel dafür, um mal jetzt was Negatives zu sagen, ist diese Figur des Kenny. Kenny ist für mich Deus Ex Machina eigentlich. Kenny hat immer eine Lösung. Also immer, wenn die Geschichte nicht weitergeht, kann er sich irgendwo reinhacken und kann irgendwas sehen, kann irgendwas erkennen, kann irgendwelche Informationen bringen. Das wird so weit auf
also
die Spitze getrieben.
Also ein Mitarbeiter
getrieben.
Von Central O, ne?
Genau.
Also von
genau.
Eve quasi.
Ein Mitarbeiter, genau. Und
Sohn ihrer Chefin.
Sohn ihrer
nichts
Chefin, was
unrichtig.
Auch noch absolut, absolut.
Und das aber wird als sie das rausfindet, das ist doch schon...
Das ist doch schon.
Henrik, rede weiter, ja. Lass dich nicht beirren.
Ich wollte noch ein Beispiel geben für Kenny. Und zwar, es geht nicht nur ins Digitale, sondern auch noch ins Analoge. Was ich sehr absurd finde, im letzten Drittel der Serie bringt Kenny urplötzlich einen Stapel alter Fotos mit, was nochmal irgendwie seine Mutter in Probleme bringt. Also, da muss ich sagen, das ist für mich so ein Beispiel dafür, das kann man so eigentlich nicht machen. Aber unterm Strich funktioniert es ja und es ist schluckig dann auch, das ist auch okay. Aber das nur nochmal als Beispiel dafür, dass ich die Skriptarbeit an manchen Stellen...
Es ist auch eine sehr brutale Serie und wenn wir uns nochmal an den Schalko, an M-Stadt sucht einen Mörder erinnern, das hat mir nämlich dort gefehlt. Also die Morde, die Villanelle durchführt, die sind eiskalt und auch hart gezeigt. Da in den Momenten gibt es keine lustigen, großartigen Brechungen. Und das macht ja diese Achterbahnfahrt dieser Serie aus. Und hier traut man sich dann doch hart zu sein und dann auch weich.
Aber man macht überhaupt kein Gewese darum. Genauso wie man kein Gewese darum macht, dass es eine unglaublich internationale Serie ist. Wenn in anderen Action- oder Agentenfilmen ja immer ein riesengroßes Bohai darum gemacht wird, wenn man in einer neuen Stadt ist, egal ob das jetzt hier Paris, Berlin oder London ist, es ist total beiläufig. Und das ist auch also dieses Understatement, was diese Serie hat. Und wir haben eben schon Sandra Oh erwähnt, eine fantastische Schauspielerin und die hat allein in der Bewegung ihrer Augenbraue liegt so viel Varianz, wie andere Schauspieler es mit ihrem Körper in der ganzen Karriere nicht schaffen. Also für mich wirklich ist Sandra Oh, ich glaube 10 oder 11 Staffeln bei Grey's Anatomy mitgespielt. Und jetzt wirklich diese Serie ist für sie ein Geschenk, weil sie auch sowas Humanes zu der Rolle dazu trägt.
Ich hoffe, dass sich das auch in die zweite und dritte Staffel transportiert. Ich habe mir jetzt den Trailer für die zweite Staffel angesehen und da beginnt schon etwas, was ich an Serien nicht so sehr mag, wenn zwischen einer Folge und der nächsten Folge starke Zeitsprünge sind und schon viel passiert ist. In der chronologischen Erzählung, wie es in der ersten Staffel war und nur über die reden wir gerade, fand ich das sehr, sehr, sehr überzeugend.
Und dieses Ende ist ja auch so unglaublich brillant, wir werden es nicht verraten. Ja, aber ja, auch da denkt man ja, oh Gott, ja, jetzt, wir werden es nicht verraten. Und dann wird alles wieder ganz, ganz anders. Ja. Und genau diese Offenheit dieses Endes, es ist natürlich ein Cliffhanger, aber eigentlich müsste man es dabei auch belassen.
Finde ich auch. Ich weiß nicht, ob man sich einen Gefallen tut, das in Staffel 2 und Staffel 3 zu drücken.
So, wollen wir werten? Einzeln werten oder kollektiv werten?
Ah ja, du hast das Gefühl.
Ich habe das Gefühl.
Ah, ja. Aber vielleicht wir können es versuchen.
Gewagt.
Ja, gerne kollektiv.
Kollektiv, ja, wollen wir es versuchen? Ja. 1, 2, 3, 1.
Top.
Die Serie Killing Eve ist bei Stars Play verfügbar, einem Angebot innerhalb der Amazon Channels.
Zwei ziemlich bekannte Filmemacher und Produzenten stecken hinter der vierten Serie, um die es jetzt geht, David Fincher und Tim Miller. Und es ist wahrscheinlich auch die experimentellste Serie unseres Quartetts, überhaupt, glaube ich, aller Quartetts, die wir bislang hatten. Sie heißt Love, Death and Robots und Anna Wollner stellt sie vor. Kein Roboter übrigens.
Nein, kein Roboter, aber ich muss trotzdem ein bisschen ausholen bei dieser Serie, weil es alles ein bisschen komplizierter ist. Es ist eine animierte Anthologieserie, inspiriert von einem Comic, der Heavy Metal heißt, der wiederum auf einem französischen Comic basiert und so ein bisschen zwischen Steampunk, Cyberpunk und Noir-Elementen alles bietet. Es sind 18 Folgen zwischen 6 und 17 Minuten. Vom Stil, Storytelling her ist es wirklich ein bunter Gemischtwarenladen. Es ist alles dabei, von den Animationsstilen von fotorealistisch bis handgezeichnet. Von den Geschichten her geht es um Sex, Gewalt und Roboter. Und es ist so ein bisschen eine Traumverwirklichung von David Fincher und Tim Miller. Tim Miller wiederum, der hat Deadpool seinerzeit realisiert. Und ein paar dieser Geschichten sind originale Geschichten. Andere basieren auf Kurzgeschichten von namhaften Science-Fiction-Autoren, wie zum Beispiel John Scalzi, Joe Lansdale, Ken Liu oder Alistair Reynolds. Es gibt Cybersex, es gibt Robotersex, es gibt echten Sex, Alien-Invasionen, verirrte Raumschiffe, verirrte Astronauten, eine im Kühlschrank vergessene Zivilisation, Joghurt, der eigentlich nur Ohio haben wollte, dafür anbietet, die Weltwirtschaft zu retten und am Ende versehentlich die ganze Weltherrschaft bekommt. Und es gibt Hitler, der in Alternate History auf 6 verschiedene Arten ums Leben kommt. Hier Variante 2.
Durch eine mit Bratwürsten gefüllte herrenlose Pferdekutsche getötet. Resultat? Wien verabschiedet strenge Anti-Pferdekutschen-Gesetze, was die schnelle Akzeptanz von Automobilen zur Folge hat. Österreich wird weltweit führend in der Autoindustrie. Der Erste Weltkrieg geht weiter. Deutschland und dessen Alliierte gewinnen dank technischer Errungenschaften. Die Wirtschaftskrise der 30er findet nicht statt. Willy Brandt ist der erste Mann auf dem Mond, 1958.
Ja, es sind keine großen Studios, die dahinter stecken. Gemacht wurde die Serie von Animatoren rund um die Welt und sie sehen wirklich alle unglaublich gut aus. Und doch muss ich sagen, es ist eine Serie, die nerdiger eigentlich nicht geht.
Nur für Insider und Nerds auch, Henrik, auch deine Meinung?
Ja, meine Meinung. Ich finde das ja ganz schwierig. Ne? Also ich habe normalerweise für jede Serie hier mal so ein DIN A4-Zettel liegen mit Notizen. Ich habe hier einen Zettel liegen, da sind 3 Zeilen stehen da drauf. Also es ist...
Lies mal vor.
Ja, ich könnte im Grunde jetzt einfach vorlesen. Also mir kam es so vor, ich habe es mir angeschaut, habe es auch hintereinander weg mir angeschaut. Es sind, wie Anna es ganz richtig gesagt hat, einfach 18 unterschiedliche Kurzfilme. Also mein Gefühl danach war so ein bisschen wie, als hätte ich mir so eine Art Kurzfilm nachgegeben. So ja, es ist viel Interessantes dabei gewesen. Es war auch viel komischer Kram dabei. Es ist einfach ein Gemischtwarenladen, wie du sagst. Es ist irgendwie alles dabei. Wie soll man das bewerten? Bewerten kann man die Grundidee dahinter. Ja. Und die Grundidee finde ich mindestens interessant, also auch, dass Netflix sich sowas traut. Es war sicherlich auch nicht so billig, auch gerade mit den beiden Machern dieser Serie, oder Machern ist ja auch falsch, sondern die beiden, wie soll man sie nennen, Organisatoren dieser Kurzfilmreihe. Von daher gibt es einen Daumen hoch dafür, aber ja, man kann jetzt einzelne Filme rauspicken und sagen, ja, fand ich gut, fand ich nicht gut. Ich persönlich muss, glaube ich, sagen, ich fand den Joghurtfilm am besten. Es war extrem...
Schöner Satz.
Ja. Wer es sich dann hinterher anschaut, weiß, was ich meine. Es war echt schon viel Sex. Ich habe nichts gegen Sex im Film, aber es war schon echt viel. Es waren, finde ich, zum Teil auch viele Männerfantasien dabei. Ja. Es war natürlich großartig animiert. Ich bin jetzt kein Experte, was Animationsfilme betrifft, aber ich glaube, es war sehr viel Großartiges dabei, technisch gesehen. Ja, das so jetzt mal so als Zusammenfassung.
Ich trotzdem, dass wir über Inhalte reden sollten.
Ja, bitte, machen wir.
Ja, ich würde nur eines, also eigentlich will ich ganz viel aufgreifen, aber Männerfantasien, ich finde, man muss irgendwie gucken, was die Oberfläche bietet und was dann, wenn man versucht zu verstehen, worum es eigentlich geht, ist es doch komplexer. Also die erste Geschichte zum Beispiel ist ja so eine Sci-Fi-Geschichte.
Kommt drauf an, jeder hatte eine andere erste Geschichte.
Also das variiert, glaube ich, tatsächlich.
Jetzt will ich kurz den Satz zu Ende bringen. Da geht es ja darum, dass eigentlich so eine vergewaltigte Frau am Ende mit so einem telepathisch verbundenen Alien-Monster die Täter zur Strecke bringt.
Was sagt das über mich? Was sagt der Algorithmus dadurch über mich?
Nichts Gutes vermutlich.
Ja, aber das ist ja nun wirklich jetzt keine Männerfantasie, oder?
Nein.
Ja, wobei es gibt dann ja schon noch so eine Sexszene am Ende des Films, die von der Art der Darstellung kann man schon so als, das ist schon noch eine Männerfantasie wahrscheinlich.
In der Serie geht es mir so, sage ich, wie es mir wirklich gefallen hat oder sage ich das, wie ich finde, dass es mir auch gefallen sollte, weil ich es interessant finde. Ich finde, die Sachen, sind sie nerdig? Ja, sie sind nerdig. Sie haben ganz viele Elemente von Sachen, die mich nie so wahnsinnig interessieren, wie Cyborgs, Monster, solche Sachen. Es hat viele Genre-Elemente, die ich jetzt auch nicht so prickeln finde und trotzdem finde ich es total spannend zuzugucken. Die Form finde ich spannend, diese kleinen Filme. Du bist noch mit der Sci-Fi-MeToo-Geschichte beschäftigt, dann kommst du schon zu drei Robotern, die über einen kaputten Planeten Erde laufen und sich lustig machen darüber, über die Menschen, die ja so komische Sachen tun, wie feste Nahrung zu sich nehmen.
Aber nicht über Katzen.
Nee, und die sich fragen, ob Katzen wirklich explodieren, wenn man aufhört, sie zu streicheln. Es ist auch unglaublich witzig immer wieder zwischendurch.
Ja, ich finde, wir haben häufig gesagt, dass das unterschiedliche Längen sind. Ich glaube, die Idee war auch unterschiedliche Animationsstile zu machen.
Man sieht da ja alles, was der Markt hergibt. Und das ist, glaube ich, wirklich auf einem Top-Niveau, ohne dass aber wirklich irgendjemand dahinter steckt und da Millionen reingebuttert hat.
Wobei ich auch da würde ich schon anfangen zu widersprechen, weil ich finde, wenn Vielfalt, dann war mir viel zu viel von so einem, das ist immer ein fotorealistischem Cyberpunk da. Das sind ganz viele Geschichten, ich glaube, von den 18 waren es 7, die auf diesem Animationslevel funktionieren. Die müssten sich dann wieder über die Erzählung, finde ich, unterscheiden. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich glaube, die beste filmische Episode, das war die Augenzeugin. Das war bei mir 3. Das spielt in Hongkong, in so einem futuristischen Hongkong, wo ein Mädel einfach wegläuft und du merkst am Ende, es ist so eine zirkuläre Struktur. Das war nicht nur am besten animiert, das war auch am spannendsten erzählt. Unterm Strich waren von den 18 Folgen, ehrlich gesagt, viel zu viele Doubletten dabei bei mir. Und ich mochte diese kleinen Comedy-Elemente, also die Joghurt-Nummer und die Hitler-Nummer, aber das waren Sketche.
Die kamen bei mir komischerweise alle am Ende, sodass ich am Ende dachte, es ist nochmal, hätte ich später angefangen, hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, weil mir das am Anfang auch sich inhaltlich und visuell zu sehr gedoppelt hat. Also ich konnte dann auch diesen Cybersex oder den Sex im Weltraum, und ich konnte das irgendwann nicht mehr sehen.
War so viel Sex in den Serien? Oder ist meine
also mir ist
gerade auf Durchschnitt. Liegt,
oder? Ich fand es unglaublich brutal.
Ja, das ist
also
es.
Ja. Blutig, so viel grausame Morde, wo dann die Wesen immer wieder auferstehen. Also was ich auch, also außerdem immer dieser apokalyptische Grundton ist auch irgendwie
Fantasy
das.
Fantasy halt, Science-Fiction.
Ja. Es war aber halt nicht zynisch, das fand ich schon wieder gut. Das war irgendwie...
Das stimmt.
Ich finde den Ansatz gut. Ich finde die Idee dieses, nennen wir es mal, Genres eines Kompilationsfilms, wo man nicht nur die Längen der Episoden variiert, sondern auch die Stilistik der Episoden variiert, überzeugend. Ich finde das interessant. Ich finde das als Experiment interessant. Aber am Ende als Zuschauer sage ich 18 Folgen. Unterm Strich haben mir, wenn ich nett bin, 6 gefallen. Ich glaube, mir ist das zu wenig. Ja,
Bewertung.
Soll ich anfangen? Ja, ich glaube, es kam gerade raus. Für mich ist das unterm Strich trotz der Leistung, und ich bin ja für Animation, erinnern wir uns an diese desaströse eine Quartettfolge, wo ich hier auch mal eine Animationsserie vorgeschlagen habe. Jetzt sage ich aber Flop.
Hendrik.
Ich würde sagen, unterm Strich für die Idee und vielleicht, weil es ein Proof of Concept war, ich weiß es nicht, ich gebe einen Top.
Anna.
Unterm Strich schließe ich mich Patrick an. Flop.
Susanne, du auch.
Wir sind hier die Achse des Guten, Hendrik. Ich glaube, unterm Strich würde ich auch, weil ich auch es toll finde, diese Idee, und das ist für mich schon viel wert, würde ich auch einen Top geben.
Love, Death and Robots, die Anthologieserie ist bei Netflix zu sehen. Ab 18 Jahren, wir haben gehört, viel Gewalt und viel Sex. Soweit die vier Serien, die wir dieses Mal in unserem ersten Serienquartett 2019 besprochen haben. Zeit für einen kleinen, ja, versöhnlichen Abschluss. Wollen wir jetzt nochmal kurz in die Runde fragen nach Tipps, nach serienbezogenen Tipps. Gibt es etwas, was ihr gerade guckt, worauf ihr euch freut? Was erwartet uns? Was habt ihr gerade gesehen? Was wollt ihr empfehlen, Anna?
Ja, weil wir eben schon bei Sandra Oh waren, tatsächlich eine Serie, die überraschenderweise noch läuft, in die 15. Staffel gegangen ist, nämlich Grey's Anatomy. Das in Amerika lief vor ein paar Wochen eine Folge, die tatsächlich als All-Female zu deklarieren ist und eine Szene hatte, die Shonda Rhimes gegen ABC wirklich durchdrücken musste, sich durchgesetzt hat, in der ein Missbrauchsopfer sich weigert, von Männern behandelt zu werden und die ganze Etage geräumt wird und tatsächlich nur Frauen sie auf dem Weg in den OP begleiten. Und das war wirklich tatsächlich so ein absoluter Gänsehautmoment. Also 15 Staffeln muss man jetzt nicht alle gucken, aber diese explizite Folge, das ist tatsächlich sehr, sehr sehenswert.
Henrik.
Wir haben es hier ja immer wieder mit britischen Sitcoms zu tun und einfach nur mal zum Beweis, dass ich zum Lachen nicht immer in den Keller gehe, möchte ich eine britische Sitcom empfehlen, die mittlerweile auch in der 5. Staffel schon läuft und hier auf Netflix zu sehen ist und auch mal kurzfristig im ARD-Vorabendprogramm völlig fehlplatziert ausgestrahlt wurde, Cuckoo. Eine einerseits sehr harmlose britische Sitcom, fast konservativ inszeniert und andererseits dann doch auch immer wieder grenzgängerisch. Im Mittelpunkt steht der von Greg Davis gespielte Familienvater, völlig überfordert, der mit der Partnerwahl seiner Tochter sehr unzufrieden ist und aber trotzdem immer versucht, auf irgendwie liebenswürdige und gleichzeitig sehr, sehr lustige Art und Weise sein Leben auf die Reihe zu bekommen.
Das war der Tipp von Henrik. Jetzt Susanne.
Bei mir ist es mehr eine Absichtserklärung. Zwar habe ich gelesen, dass im Mai bei Sky Der Name der Rose startet, eine deutsch-italienische Produktion in 8 Teilen, erzählt Umberto Ecos Roman von 1980 neu. Es geht um den Mönch William von Baskerville, der in einem Alpenkloster Zeuge mehrerer Morde wird, gespielt, aber von John Turturro. Und das könnte ganz interessant werden. Mit dabei auch Rupert Everett, Sebastian Koch. Ich glaube, das würde ich gerne mal
ausprobieren.
Sebastian
Koch spielt da
wahrscheinlich einen Bösen.
Nazi-Arzt. Ist das eine Crossover-Folge? Nein. Ja, mein Tipp bezieht sich auf eine Frau, die wir in der Serie, in unserem Serienquartett schon erwähnt haben. Phoebe Waller-Bridge, irgendwann kann ich den Namen auch fließend aussprechen, hat die 2. Staffel Fleabag abgeliefert für die BBC, ist jetzt auch bald in Deutschland zu sehen. Ich habe die 2. jetzt schon sehen dürfen und ich bin begeistert, weil sie sich nicht nur weiterentwickelt hat, sondern den schwarzen Humor so modern und gegenwärtig zeichnet, dass es einfach eine Freude ist. Das ist schon Fernsehen der höheren Qualitätsstufe.
Soweit also unser erstes Serienquartett im Jahr 2019. Und wie gewohnt waren mit dabei Anna Wollner und Henrik Evert. Vielen Dank an euch.
Gerne.
Gerne.
Und mit dabei waren auch wir, ne?
Genau.
Patrick Wilinski. Jinx. Candyman.
Und Susanne Burg.
Ja. Sie können das Serienquartett natürlich auch wie gewohnt nachhören als Podcast über die gängigen Plattformen wie iTunes oder Spotify oder eben auch durch unsere App, die DLF Audiothek.